möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen haben wir das Thema von Ur nach Salem vor uns, auf den Spuren Abrahams. Es geht um geistliche Lektionen aus der Geschichte Abrahams für uns heute. Nach strenger biblischer Chronologie, die alle Zahlen in der Bibel ernst nimmt und sie auch in einem geschlossenen System widerspruchsfrei zusammenfügt, da kommen wir als Geburtsjahr Abrahams in Ur in Chaldäa auf das Jahr 2111 vor Christus. Er lebte also in den Jahrhunderten gleich nach der Sintflut. Ich lese aus 1. Mose 11, Vers 27. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Land seiner Geburt zu Ur in Chaldäa. Wir sehen hier die 10 Generationen von Sem bis Abraham. Es gab 10 Generationen von Adam bis auf Noah, dann kam die Sintflut und danach geht es weiter mit Noahs Sohn, eben Sem, bis auf Abraham, 10 Generationen. Man beachte die letzten 4 Generationen, Nummer 7, Serug, dann Nahor, Tara, Abraham. Wir machen immer ein bisschen archäologische Streiflichter zwischendurch. Die Namen Serug, Nahor, Tara und Abraham sind typisch für die Zeit um 2000 vor Christus. Das ergibt sich aus dem Zeugnis der altassyrischen und babylonischen Texte, die man ausgegraben hat. Und das ist wichtig aus dem Grund, in der liberalen Theologie, in der Bibelkritik wird ja behauptet, dass diese Patriarchengeschichten reine Erfindungen seien aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Und da müssen wir sagen, oh, das waren aber gute Erfinder. Die über 1000 Jahre, weit über 1000 Jahre nach den Ereignissen oder den erfundenen Ereignissen genau wussten, welche Namen man wählen muss, um eben wirklich mit der damaligen Zeit übereinzustimmen. Wir haben im Bibeltext gelesen von der Stadt Ur in Chaldäa. Chaldäa ist die Bezeichnung für den heutigen Südirak, wird in der Bibel auch genannt das Land Sinear oder auch Babylonien. Ur liegt 150 Kilometer westlich von Basra. Im Gegensatz zu Ur bei Haran, das in den Eblattafeln zu finden ist, wird es genannt Ur in Chaldäa. Bei den Ausgrabungen in Ur haben sie zunächst Taylor Verdienst voll gemacht, das war 1854 bis 1855. Aber später, nach dem Ersten Weltkrieg, hat Thompson und Hall 1918 bis 19 dort gegraben und der berühmteste Gräber ist dann Sir Leonard Woolley, 1922 bis 1934. Also so zwischen den zwei Weltkriegen hat er ganz enorm viel ausgegraben und dadurch wurde uns Ur aus der Bibel durch die Archäologie bedeutend näher gebracht. Und darum wissen wir heute, dass zur Zeit Abrahams der Euphrat in der Nähe der Stadtmauern vorbeifloss. Der Euphratlauf heute ist nämlich deutlich anders geworden. Und dadurch hatte man von Ur aus einen Zugang zum Meer, auch die Küste war ganz anders im Verlauf damals. Also von Ur hatte man einen schnellen, einfachen Zugang zum Meer. Das war ideal für den Handel. Um 2100 vor Christus war Ur die reichste Stadt von Mesopotamien. Die reichste Stadt des Zweistromlandes zwischen Euphrat und Tigris. Es war eine Stadt von Kunsthandwerkern und Kaufleuten. Sie hatten eine tiefe Verachtung für Nomaden, die am Rande der Wüste lebten. Das zu wissen ist interessant aus dem Grund, weil wir ja später noch sehen werden, wie Abraham schließlich bereit wurde, eine Art Nomade zu werden. Aber das war also gar nicht das, was seine Gesellschaft hochachtete. Hier sehen wir die Zikkurat von Ur. Eine Zikkurat ist ein religiöser Stufenturm zur Verehrung von Göttern in der Natur. Die Zikkurat von Ur war nichts anderes als eine Nachbildung des einstigen Turmes von Babel, der aber nicht vollendet worden war. Man hat das gesamte Tempelgebiet in Ur, also um diesen Stufenturmtempel herum, freigelegt. Auch Teile der Wohn- und Gewerbeviertel der Stadt. Und so hatte Leonard Woolley eben auch den Königsfriedhof aus der Zeit von Abraham entdeckt, mit Kunstschätzen aus Gold, Silber, Bronze und Edelsteinen. Ebenso gehören tausende von Keilschrifttafeln zu den Fundgegenständen aus Ur. Es handelt sich um Verwaltungsaufzeichnungen, aber auch literarische Texte und das bis in die Zeit des 4. Jahrhunderts vor Christus. Hier in Josua 24 haben wir ein Zeugnis aus späteren Jahrhunderten über Abraham, über Vater Abraham. Josua sagte nämlich am Landtag von Sichem im 16. Jahrhundert vor Christus, also einige Jahrhunderte nach Abraham, Folgendes. So spricht der Herr, der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes. Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors. Und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Also hier wird uns mitgeteilt, dass Ur in Chaldäa jenseits des Euphrats war. Das entspricht heute nicht mehr den geografischen Verhältnissen. Da liegt eben vom Land Israel oder von der Wüste Sinai aus gesehen, da liegt das liegt Ur diesseits des Euphrats. Aber wir wissen, wie sich der Verlauf der Kanäle des Euphrats geändert hat. Und damals, zur Zeit Abrahams, war Ur effektiv jenseits. Aber was wir hier weiter erfahren, ist dieses. Abraham war ein Götzendiener. Und auch Tara, sie dienten anderen Göttern. Auch in Josua 24, 14 wird das nochmals bestätigt. Und nun fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit und tut die Götter hinweg, welchen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also auch hier wird nochmals gesagt, dass die Vorfahren Abraham, Tara, dass sie anderen Göttern gedient haben. Und zwar den sumerischen Göttern. Denn Ur war damals eine sumerische Stadt. Das bedeutet übrigens nicht, dass Abraham ein Sumerer war. Denn seine Familie ist offensichtlich dort eingewandert. Aber das war sumerische Kultur. Übrigens finden wir in diesem Text drei Religionen, die ein Problem waren für Israel. Einerseits die sumerische Religion, der Abraham und Tara gedient hatten. Zweitens die Religion der Ägypter, denen die Nachkommen Abrahams, nachdem Jakob und seine Familie nach Ägypten hinabgegangen waren, wegen der Hungersnot, schließlich gedient haben. Israel fiel nämlich völlig in den ägyptischen Götzendienst. Und schließlich wird hier noch erwähnt, sie müssen sich entscheiden, ob sie den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, dienen wollen. Die Amoriter als Hauptstamm der Kanaaniter stehen eben für all diese Ureinwohner des Landes Kanaan. Also da geht es um die kanaanitische Religion. Diese drei Religionen waren eine Riesengefahr in der Geschichte Israels. Aber hier werden all diese Religionen abgelehnt. Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist völlig inkompatibel mit den anderen Religionen. Aber wir sehen, für Israel war das, in Zeiten, als sie in den Götzendienst fielen, war das kein Problem, sowohl kanaanitischen Göttern zu dienen oder ägyptischen, wie zum Beispiel dem goldenen Kalb. Und war kein Problem, sumerische Götter zu übernehmen. Das ist das Typische der falschen Religionen, dass sie ganz beliebig Vermischungen bewerkstelligen können. Für Buddhisten ist es kein Problem, zum Beispiel auch hinduistische Dinge aufzunehmen. Zum Beispiel Thai-Massage. Das ist eine buddhistische Massage, aber die kommt eigentlich aus dem Hinduismus und geht nach der Ayurveda-Methode der Hinduisten. Das ist für die kein Problem. Man kann Hinduismus und Buddhismus beliebig zusammenmischen. Und man kann auch andere Religionen weiter noch dazu mischen. Darum kann man auch Buddhisten antreffen, die sagen, Jesus ist uns auch wichtig. Wir verehren ihn auch. Nur die Frage ist dann, welcher Jesus? Denn das ist ja sicher nicht der Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber eben, das ist das Typische der falschen Religionen. Sie können sich beliebig ändern und sie können beliebig mit anderen Religionen gemischt werden. Und der Glaube der Bibel ist inkompatibel, unvereinbar mit allem anderen. Und darum sagt Josua, ich aber, als Gegensatz, aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ur war die Stadt des Mondgottes. Der Hauptgott von Ur, obwohl ja viele Götter verehrt wurden, aber der Hauptgott war der sumerische Mondgott Nanna. Ihm wurden fast alle göttlichen Eigenschaften zugesprochen in Hymnen, die man durch die Archäologie gefunden hat. Und da wird behauptet, Nanna, der Mondgott, habe sich die Stadt Ur als seine Stadt auserwählt. Und die schon erwähnte ausgegrabene Zikkurat in Ur war eben eine Zikkurat zu Ehren des Mondgottes. Das war ein Stufenturmtempel mit drei Stockwerken. Das sollte gewissermaßen ein künstlicher Tempelberg sein, weil es sehr flach ist im Südirak. Und oben auf dem Tempelberg dann ein Haus, das war das Allerheiligste für den Mondgott, der da als Geist eben herabkommen sollte, nach der Vorstellung der Sumerer. In Römer 1 lesen wir davon, wie die Völker nach der Sintflut sich von dem einen wahren Gott abgewandt haben. Und sie haben begonnen, anstatt des Schöpfers Kräfte in der Natur zu verehren. Die Schöpfung zu verehren, anstatt den Schöpfer. In Römer 1, 24 lesen wir, darum hat Gott sie, diese Völker, auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Hier wird klar gemacht, dass nach der Bibel die Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers Götzendienst ist. Und darum ist es auch so eine ganz gefährliche Sache, wenn man heute so oft spricht von der Ehrfurcht vor der Schöpfung und den Schöpfer mit keinem Wort, mit keiner Silbe erwähnt. Da nimmt die Schöpfung eben den Platz des Schöpfers ein. Oder wenn ein Biologielehrer irgendwelche interessanten Dinge erzählt über Tiere und Pflanzen und sagt, wie die Natur das doch wunderbar eingerichtet hat, dann ist es 100% Götzendienst. Denn da wird der Natur etwas zugeschrieben, was nur der Schöpfer kann und was nur eben die Ehre des Schöpfers ist. Ich lese weiter in 1. Mose 11, jetzt Vers 29. Und Abraham war ja der frühere Name Abrahams, erst später wurde sein Name in Abraham geändert. Und Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrahams war Sarai und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Das ist schon sehr interessant, dass uns Mose das hier so aufgeschrieben hat. Denn wenn man jetzt den Hintergrund kennt, nämlich die Tatsache, dass die Sumerer lehrten, Nanna mache Menschen und Tiere zahlreich, dann folgt daraus, Nanna hatte völlig versagt. Denn Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und trotzdem, Abraham und Sarai waren Verehrer des Mondgottes. Und auch der Name Abram, den er trug, als er in Ur in Chaldäa war, ist interessant, denn Abram heißt erhabener Vater. Ab, Vater, Ram, erhaben. Ja, was ist ein erhabener Vater ohne Kinder? Das geht ja nicht. Wir werden noch sehen, später gibt der wahre Gott Abraham einen neuen Namen und er heißt eben nicht mehr Abram, sondern Abraham. Vater einer Menge. Und als solcher wurde er schließlich Vater Isaaks und damit Vater des Volkes Israel. Ein Volk, das eine große Nation werden sollte, und zwar die auserwählte Nation Gottes. Nun, es ist ja klar, dass der Mond Sarai nicht fruchtbar machen konnte. Denn mindestens seitdem die Amerikaner Menschen auf den Mond geschickt hatten, 1969, aber schon davor hatten sie ja jahrelang diverse Sonden hinaufgeschickt. Mindestens seit der Mondlandung ist doch klar, der Mond ist ein toter Stein. Staubbedeckt und erst noch voller Löcher. Also ein völlig zerschlagenes, zerfurchtes Gesicht. Wie soll ebenso ein toter Stein eine Frau fruchtbar machen? Aber dann kam eben die große Wende. Abrahams Berufung wird uns in 1. Mose 12, Vers 1 beschrieben. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt. Wir sehen hier, dieser Satz ist plusquamperfekt übersetzt. In manchen Bibelübersetzungen steht, der Herr sprach zu Abraham. Im Hebräischen steht, Vayomer Adonai. Und das kann, je nach Zusammenhang, kann das mit, im Deutschen mit Präteritum, der Herr sprach oder sagte, übersetzt werden, oder mit plusquamperfekt, hatte gesagt. Und da kann man verschiedene sehr schöne Beispiele aus dem Alten Testament anführen, wo diese Verbform, die Vayigdol-Form, der Narrativ, eben zwingend mit Vorzeitigkeit übersetzt werden muss. Und hier ist das eben auch der Fall, wie ich gleich zeigen werde. Denn Mose greift hier zeitlich in 12 Vers 1 nochmals zurück und beschreibt, was der Herr zu Abraham gesagt hatte, als er noch in Ur war, bevor er dann auszog nach Haran. Nochmals. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Stephanus erklärt uns die genaue chronologische Abfolge. In seiner Rede vor dem Sanhedrin in der königlichen Säulenhalle des Tempels sagte er Folgendes. Ich lese Apostelgeschichte 7, Abvers 1. Der hohe Priester aber sprach, ist denn dieses also? Er, Stephanus, aber sprach, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier macht er klar, die Berufung aus Kapitel 12, Vers 1 fand in Ur statt, noch vor seinem Aufenthalt in Haran. Wenn man nämlich 1. Mose 11 einfach so liest, könnte man ganz leicht eben zur falschen Schlussfolgerung kommen. Aber zum Beispiel die Schlachter 2000 hat das ja in Vers 1 sehr gut mit Plusquamperfekt übersetzt und dann wird es sofort klar für den Bibelleser. Ich lese weiter in Apostelgeschichte 7, Vers 4. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß, es ihm zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. Da sehen wir, Abraham wurde ein Nomade im Land der Verheißung. Aber da muss uns noch weiteres auffallen. Stephanus sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. In 1. Mose 12 haben wir nur gelesen, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Aber hier wird klar, das war nicht nur eine Audition, dass er die Stimme Gottes gehört hatte, sondern es war auch eine Vision. Also er hatte die Herrlichkeit Gottes gesehen. Der Gott der Herrlichkeit erschien ihm. Und wenn wir an eine andere Erscheinung des Gottes der Herrlichkeit denken, im Zusammenhang mit der Bekehrungsgeschichte von Saulus, der zum Paulus wurde, müssen wir Folgendes beachten. Apostelgeschichte 22, 13. Paulus gibt sein Zeugnis und sagt, als er die Christen verfolgte und gegen Damaskus kam, wie er da eben eine Begegnung hatte mit dem Auferstandenen. Und er sagt, vom Himmel her kam ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. Paulus erklärt, das war um Mittag. Also wenn die Sonne ganz besonders stark und intensiv ist, und das in Damaskus. Aber dieser Glanz war ein Glanz, der die Sonne übertraf. Und wenn man sich nun vorstellt, dieses aschfahle Licht des Vollmondes. Die Sumäer bezeichneten Nanna als die Herrlichkeit des Himmels. Aber was ist das im Vergleich zu diesem Licht, das den Glanz der Mittagssonne übertraf? Und so erschien der Gott der Herrlichkeit Abraham. Wir haben bereits gelesen in Vers 1, und der Herr hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Auf Hebräisch steht bei geh, lech, lecha. Aber lech allein heißt schon geh. Warum? Lech, lecha. Lecha heißt für dich, geh für dich. Das ist eine Ausdrucksweise, die man auch heute noch im modernen Hebräischen benutzt. Man kann sagen lech, aber man kann sagen lech, lecha. Und das ist intensiver. Und es heißt, geh in deinem eigenen Interesse. Es ist gut für dich, wenn du gehorsam bist. Und da lernen wir etwas. Natürlich war das für Abraham schwer, der ein reicher Bürger von Ur war. da auszuziehen und ein verachteter Nomade zu werden in den Augen der Leute von Ur. Aber Gott sagt, es ist gut, wenn du gehst. Und so können wir uns immer wieder sagen, wenn wir Gottes Gebote befolgen, auch dann, wenn wir aus irgendwelchen Gründen Mühe haben damit, es ist immer gut für uns. Es gilt immer, lecha, für dich. Es ist gut, es ist in deinem eigenen Interesse. Weiter haben wir in dieser Berufung gelesen, dass Gott Abraham verspricht, viele Nachkommen zu kriegen. Nicht nur einfach ein Kind, damit Sarai nicht mehr unfruchtbar wäre, sondern Gott sagt, Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Also nicht nur ein Kind. Und seine Nachkommenschaft soll nicht nur eine Nation werden, sondern eine große Nation. Und zwar nicht irgendeine große Nation, sondern das sollte das auserwählte Volk sein. Das Volk Gottes. Das Volk, das der wahre Gott als sein spezielles Volk bezeichnen sollte. Aber noch mehr. In dieser Verheißung erklärt Gott, und du sollst ein Segen sein. Und schließlich am Schluss von Vers 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Damit deutete Gott bereits an, was er später noch mehr Abraham gegenüber ausführen sollte und auch gegenüber den Propheten Israels. Aus diesem auserwählten Volk soll schließlich der Messias kommen. Der Erlöser, der Retter der Welt. Und er sollte ein Segen sein, nicht nur für Israel, die Nachkommen Abrahams, sondern ein Segen für alle Völker der Welt. Und hier erkennen wir gleich, die Auserwählung Israels bedeutete nicht die Verwerfung der anderen Völker. Das wird oft falsch verstanden. Ich kenne jemanden, der Vater einer gläubigen Frau bei uns in der Gemeinde, der wird so zornig, wenn man spricht über Israel, das auserwählte Volk. Das macht ihn richtig wütend. Aber ich weiß, er versteht es falsch. Und er meint, das würde bedeuten, Gott lehnt alle anderen Völker ab. Und das ist genau nicht der Fall. Gott hat zwar nach der Sintflut und dem Turmbau von Babel und der Sprachenverwirrung die Völker ihre eigenen Wege gehen lassen. Aber in 1. Mose 11 hat Gott 70 Namen aufschreiben lassen im Zusammenhang mit allen Völkern dieser Welt. Und so ist 1. Mose 11 ein, kann man sagen, das Missionsdokument Gottes im Alten Testament. Es zeigt, obwohl Gott die Völker gehen ließ und sie haben dann in der Folge alle diese falschen Religionen in der Welt aufgebaut, aber Gott hat sie nie vergessen. Und darum im nächsten Kapitel, in Kapitel 12, wird Israel auserwählt. Und die Verheißung wird gegeben, dass aus diesem Volk der Messias käme als Segen. Aber Gott sagt, als Segen für alle Völker. Und so sehen wir, die Erwählung Israels ist die Chance für alle anderen Völker der Welt. Abraham hat das auch verstanden. Der Herr Jesus sagt nämlich, über 2000 Jahre später, in Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass ihr meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Der Tag des Messias. Abraham hat das verstanden. Der Messias wird einmal kommen. Und er freute sich darüber. Und so sehen wir, im Kern haben wir da in 1. Mose 12 bei der Berufung Abrahams und der Berufung Israels bereits die Botschaft von Johannes 3, Vers 16. Dort steht nicht, also hat Gott Israel geliebt. Obwohl das auch stimmen würde. Aber es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber das war Gottes Plan. Von alters her, das ist nicht einfach plötzlich ein neuer Plan im Neuen Testament, sondern das Alte Testament bereitet das alles vor. Ein Segen für die ganze Welt. Abraham ist ja ausgezogen. Er war gehorsam Und das wird uns so schön betont in Hebräer 11, wo die Glaubenshelden des Alten Testaments behandelt werden. Da steht in Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Hier lohnt es sich, ein bisschen griechische Grammatik zu lernen. Jetzt haben wir Hebräisch gelernt vorher ein bisschen. Und jetzt die Sprache des Neuen Testaments. Als er gerufen wurde, ist im Griechischen Partizip Präsens. Und das Hauptverb, er war gehorsam, das ist Aorist Indikativ. Und jetzt ist es folgendermaßen. Die griechische Grammatik funktioniert so. Ein Partizip Aorist und dann das Hauptverb, das würde bedeuten, das würde hier bedeuten im Zusammenhang, durch Glauben war Abraham, nachdem er gerufen worden war, gehorsam. Das wäre Vorzeitigkeit. Und würde da ein Partizip Futur stehen, dann wäre es Nachzeitigkeit. Aber hier steht das Partizip Präsens und das drückt Gleichzeitigkeit aus. Das drückt also aus, Abraham wurde gerufen und da war er auf Gehorsam. Wir könnten uns das gut vorstellen und wir hätten Verständnis, wenn er 6 Monate Bedenkfrist genommen hätte. Soll ich wirklich hier alles verlassen, diesen Luxus, dieser Hochkultur von Ur und gehen? Aber Abraham war wirklich sofort gehorsam. Und das ist für Gott eben so schön, wenn wir nicht einfach lange zögern und doch nicht recht wollen, sondern mit Freudigkeit auf Gottes Ruf sofort antworten. Aber gehen wir zurück zu 1. Mose 11, 31. Und da lesen wir eben, wie das genau vor sich gegangen ist, als Abraham auszog. Und Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Jetzt sehen wir, wer übernahm damals die Führung? Das war nicht Abraham, sondern sein Vater Tara. Das ist eigenartig, nicht wahr? Und ein Riesenproblem, denn Gott hatte gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Er hätte also seinen Vater Tara verlassen müssen. Aber nein, Tara geht mit. Und noch schlimmer, er geht nicht nur mit, sondern er übernimmt sogar die Führung. Nun, Söhne sollen doch ihre Väter ehren. Ja, natürlich. Aber es geht nicht darum, dass er seinen Vater nicht geehrt hätte, wenn er ohne ihn gegangen ist. Denn Gott wollte das so. Und überhaupt, Abraham war schon längst erwachsen. Schon einige Jahrzehnte erwachsen. Und da muss man sich schon mal abgelöst haben von zu Hause. Und das ist ja ein Riesenproblem, dass es so viele erwachsene Söhne gibt, die verheiratet sind und die haben sich nie abgelöst von zu Hause. Da erklärt die Mutter, welche Vorhänge man haben muss. Es gibt's echt. Aber es ist nur so ein Beispiel zum Lachen. Dann gibt's noch solche, die nicht zum Lachen sind. Und das ist ein echtes Problem für viele Ehen, dass diese Ablösung nicht geschehen ist. Und das ist unbiblisch. Denn im Schöpfungsbericht erklärt uns ja Mose, am Schluss von 1. Mose 2, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch werden. Also Gott will, dass hier eine Ablösung geschieht. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die neue Familie eine ganz neue Einheit wird und sich selbstständig entwickeln kann. Und das ist einfach gegen Gottes Plan, wenn das nicht so vollzogen wird. Und es gibt so viele Eheprobleme, die gar nicht sein müssen. Es gibt ja schon andere Probleme, nicht wahr? Wegen der Zahnbürste, wie die aufgestellt wird und alles Mögliche. Oder Dinge, die einfach am Boden liegen gelassen werden und so weiter. Aber eben zu diesen Problemen muss man nicht noch solche machen, die gar nicht nötig sind. Und noch ein Problem. Also das war ungehorsam. Abraham war gehorsam, aber er war gleichzeitig auch ungehorsam, als er Tara mitnahm. Aber der Bibeltext sagt noch mehr. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Er musste das Vaterhaus verlassen, Tara, aber auch die Verwandtschaft. Und wir haben gelesen, Lot, sein Neffe, ging auch mit. Das hätte nicht so sein dürfen. Und da sehen wir, wie die Bibel eben realistisch ist. Sie verherrlicht nicht irgendwie Menschen, indem sie einfach ausblendet, was nicht so gut war. Das ist so typisch für die Geschichten der Völker. Ihre Legenden und Mythen von großen Vorfahren. Da werden alle ihre Vorzüge vorgestellt, aber ihre Verfehlungen, ihre Schwächen, das ist nicht so das Thema. Und da sehen wir, das ist auch ein Argument eben für die Glaubwürdigkeit der Bibel, dass das in der Bibel ganz anders ist. Da wird Abraham so beschrieben, wie es war. Da wird auch ein König David so beschrieben, wie er war. Und Salomo und so weiter. Da wird nichts beschönigt. Und das spricht für die Wahrheit der Bibel und ist ein ganz deutlicher Kontrast gegenüber all den Überlieferungen der Völker rund um Israel herum und über die ganze Welt hinweg zerstreut. Und da sehen wir so realistisch, man kann gehorsam sein und gleichzeitig auch ungehorsam. Aber das hat Folgen. Und wenn wir ja bereits schon weitergelesen haben, da haben wir gesehen, sie wollten an das Ziel gehen, das Land Kanaan. Aber der Bibeltext sagt in Vers 31 von Kapitel 11, und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Die blieben in Haran, in der heutigen Südtürkei, hängen. Das war ganz naheliegend, dass sie übrigens in die Türkei hinaufgingen, aus dem Südirak. Denn der Weg vom Südirak direkt ins Land Kanaan wäre durch die Wüste gegangen, durch die sogenannte syrische Wüste. Und das ist ein sehr gefährlicher Weg. Eine tödliche Wüste. Und so war das üblich im Altertum, wenn man aus dem Gebiet des Irak eben in das Gebiet des späteren Landes Israel gehen wollte, da machte man den Umweg nach Norden, nämlich über den fruchtbaren Halbmond. Ich meine, das fruchtbare Gebiet dort hat so die Form wie ein Halbmond. Darum sagt man fruchtbarer Halbmond. Also das hat mit Nanna nichts zu tun. Und das bedeutete also, von Ur aus konnte Abraham den Lauf des Euphrats hinaufgehen, da war immer Wasser da, und in die heutige Südtürkei nach Haran, und von dort aus konnte er dann wieder über das fruchtbare Gebiet nach Südwesten hinabstechen. Aber die blieben hängen in Haran. Und so sehen wir, Ungehorsam führt dazu, dass wir blockiert werden im geistlichen Leben. Und es geht irgendwo nicht mehr weiter. Aber schließlich ging es ja doch weiter. Aber da brauchte es viel, denn Vers 32 sagt, und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Sein Vater musste sterben. Und erst dann ging die Reise weiter. Der Ungehorsam, kann man sagen, musste in den Tod. Und es ist so, Tara wurde 205 Jahre alt, das war für die damalige Zeit eben noch möglich. Ich war, Noah wurde ja sehr, sehr alt, aber in den 10 Generationen, dann über Sem bis auf Abraham, geht das Alter kontinuierlich runter. Und zwar in ein, man kann all diese Zahlen, kann man schön in eine negative exponentielle Funktion aufzeichnen. Also so in ein XY-Schema kann man das als Kurve nach unten aufzeichnen. Und das ist sehr interessant, weil im Altertum kannte man Exponentialfunktionen nicht. Das ist etwas aus der moderneren Mathematik der letzten paar Jahrhunderte. Also das kannte man im Altertum nicht. Also wenn die liberalen Theologen sagen, das haben irgendwelche Leute einfach so fantasievoll am Schreibtisch aufgeschrieben, muss man sagen, man kann von Kapitel zu Kapitel nur den Kopf schütteln. Wie hätten die wissen sollen, wie sie diese Alter aufschreiben sollen? Und jetzt muss ich noch erklären, viele biologische Vorgänge können gerade mit Exponentialfunktionen beschrieben werden. Gut. Und das heißt also, die Tatsache, dass diese Zahl mit den üblichen kleinen Abweichungen einer Exponentialfunktion entsprechen, das zeigt, hier liegt ein biologischer Prozess vor, der dazu geführt hat, dass das Alter nach der Flut kontinuierlich runterging. Und es ging ja noch weiter runter, wenn wir lesen, nach dem Auszug aus Ägypten, 1606 vor Christus, da schreibt Mose in Psalm 90, dass die Lebenstage sind 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Er selber wurde aber noch 120. Aber die Lebenserwartung der Israeliten war damals 70 bis 80 Jahre. Übrigens, auf dem Hintergrund der Umwelt wieder erstaunlich. Denn wir wissen natürlich aus den Pharaonenlisten, was die Lebenserwartung war in Ägypten damals, wo Israel ausgezogen war unter Mose. Und das liegt bei 30 Jahren. Also ganz ähnlich wie in der dritten Welt heute. Und so war das also schon erstaunlich, dieser Unterschied. Aber eben dennoch, das Alter ging einfach runter und wir wissen, heute kann man die Grenze 120 fast nicht mehr durchbrechen. Aber da liegt ein biologischer Prozess dahinter, der das so verändert hatte. Aber das ist realistisch. Und damals wurde eben Tara noch 205 Jahre alt. Bereits Abraham, nächste Generation, wurde nur 175. Also wir haben gesehen, da gab es eine Zwischenstation in Haran, der heutigen Südtürkei. Und interessant ist, dort wurde auch der Mondgott speziell verehrt. Also mit Haran kamen sie vom Regen in die Traufe. Das war nicht Gottes Ziel. Und da wohnten sie dort. Aber eben, es war eine Blockade. Übrigens, Haran war auch ein Handelszentrum im Altertum. Aber in der Zeit von 1800 bis 800 vor Christus war dieser Ort verlassen. Ist ja auch schon wieder interessant, wenn die Abrahamsgeschichte eine Erfindung sein soll. Über 1000 Jahre später. Die waren aber gut, wussten aber gut Bescheid. Die wussten genau, welche Namen man wählen muss für die Zeit von 2000 vor Christus. Und die wussten auch, um 2000 vor Christus, nach unserer selbst erfundenen Chronologie, damals gab es dieses Haran. Denn es war ja erst ab 1800 bis 800 für 1000 Jahre verlassen. Und so sieht man einfach, wie die Puzzleteile, die passen alle wunderbar zusammen. Und die Bibel behält immer recht. Wir mussten noch nie die Bibel revidieren. Wir mussten nur immer wissenschaftliche Erkenntnisse revidieren. Ja, aber jetzt, wie wurde die Blockade gelöst? Tara ging in den Tod. Und das ist eine erste Auferstehungserfahrung im Leben Abrahams. Wir werden sehen, im Leben Abrahams gibt es drei Auferstehungserfahrungen. Aber auch hier, Tara geht in den Tod und dann ging das Leben mit Gott richtig los für Abraham. Und so können wir das übertragen. Wir müssen realisieren, wenn wir ungehorsam gewesen sind gegenüber dem Wort Gottes, dann müssen wir realisieren, der Herr Jesus musste dafür in den Tod gehen. Und wir müssen diesen Ungehorsam Gott bekennen im Gebet nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann können wir weitergehen. Und dann wird die Blockade gelöst und wir machen eine Art Auferstehungserfahrung, eben dass das geistliche Leben dann richtig weitergeht. Und schließlich kam dann Abraham ans Ziel. 1. Mose 12, Vers 4. Nach strenger biblischer Chronologie war das Jahr 2036 vor Christus. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Das Ziel ist erreicht. Abraham war bereit, diese Stadt des Mondgottes und ihren ganzen Luxus aufzugeben. Er kam in das Land, das Gott erwählt hatte. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 9. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wusste um die Stadt im Himmel, die Gott gebaut hatte. Die Stadt des wahren Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem. Und natürlich im Alten Testament ist das irdische Jerusalem, das zur Zeit Abrahams Salem, kurz nicht Jerusalem, Salem genannt wurde, dass diese Stadt sollte ein Abbild sein hier auf der Erde von der himmlischen Stadt. Aber Abraham lebte eben wie ein Nomade im verheißenen Land. Er wusste, Gott hat es mir und meinen Nachkommen verheißen, aber noch nicht so, dass ich dieses Land in Besitz nehmen solle, konkret. Und so wusste er, aber wenn ich einmal von dieser Erde weggehe, dann werde ich in die himmlische Herrlichkeit einziehen, in diese wunderbare Stadt, das himmlische Jerusalem. Also er hat Ur eingetauscht, ein Ort, der heute eine hoffnungslose Ruine ist, gegen die Stadt, die heute noch steht im Himmel, das himmlische Jerusalem. Die Beschreibung des neuen Jerusalems in Offenbarung 21, eine symbolische Beschreibung der Gemeinde, gibt uns einen Eindruck davon, wie herrlich diese himmlische Stadt ist, das himmlische Jerusalem. Jetzt lese ich weiter, 1. Mose 12, Vers 6, und da wird die erste Ortschaft erwähnt, namentlich zu der Abraham im verheißenen Land gelangte. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zu Terebinte Mores, und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Wir haben nichts davon gelesen, dass Gott Abraham erschienen wäre in Haran, als das Problem des Ungehorsams bezüglich Tara noch nicht gelöst war. Aber jetzt, wo er das Ziel erreicht hat, erscheint der Herr. Das heißt also, er war gehorsam und jetzt konnte er wieder Neues sehen von der Herrlichkeit des Herrn. Und so wird es auch bei uns. Wenn wir gehorsam sind und ungehorsam aus unserem Leben hinaus tun, dann werden wir wieder neue Herrlichkeiten des Herrn beim Lesen der Bibel entdecken. Und da spricht Gott auch zu ihm und gibt ihm eine neue Verheißung. Seine Nachkommenschaft soll dieses Land bekommen. Wo hat Gott diese Verheißung gegeben? Die Bibel sagt in Sichem. Aber Sichem, das ist heute Nablus. Die größte Palästinenserstadt im sogenannten besetzten Westjordanland. Die ganze Welt unter der Führung der UNO sagt, die Juden haben kein Anrecht auf das Westjordanland. und schon gar nicht auf Nablus, auf Sichem. Aber die Bibel erzählt uns einfach, Abraham kam ins verheißene Land und sie sagt uns nicht, er kam in die Gegend von des heutigen Haifa, das wäre ein bisschen weniger heiß, oder er kam nach dem Ort des heutigen Tel Aviv, wäre ein bisschen weniger heiß, aber die Bibel sagt ausgerechnet nach Sichem. Und da an diesem Ort sagt Gott, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und da sehen wir, die ganze Weltgemeinschaft unter der Führung der UNO stellt sich gegen Gottes Wort. Das sind nicht einfach irgendwelche politischen Dinge, sondern da geht es um Weltpolitik, die sich auflehnt gegen Gottes Autorität. Und wir sehen, Abraham baut dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Ausgerechnet dort in Nablus baut Abraham quasi ein Heiligtum unter freiem Himmel, um Gott zu danken an diesem Ort, dass dieses Land von Gott seine Nachkommenschaft dem Volk Israel zugesagt ist. Wir machen einen zeitlichen Sprung. Wieder einige Jahrhunderte später, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, nach den 40 Jahren Wüstenwanderung und nach den Eroberungen des Landes Kanaan, schließlich der Landtag zu Sichem. Josua bringt das Volk Israel nach Sichem, zum heutigen Nablus, und hält dort im Westjordanland den Landtag. Und er erklärt dem Volk Israel, das jetzt eben die Erfüllung erlebt hat, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Da erklärt er, ihr müsst Gott gehorsam sein. Weil Gott hat ja Israel nach dem Auszug aus Ägypten das Gesetz am Sinai gegeben und hat mit Israel dort einen Bund geschlossen. Und dieser Bund war zweiseitig. Im Gegensatz zum früheren Bund von Abraham, der war nur einseitig bezüglich der Landverheißung. Und beim Bund vom Sinai sagt Gott, wenn ihr treu seid, dann könnt ihr in diesem Land bleiben. Aber wenn ihr von mir wegkommt und das Wort Gottes nicht beachtet, nicht befolgt, dann werdet ihr dieses Land verlieren. Und dann lesen wir in Josua 24, 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volke, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Hier wird gesagt, dieser große Stein, der also als Mahnmal für das Gesetz vom Sinai steht. Achtung, wenn ihr nicht gehorsam seid, werdet ihr das Land Israel verlieren. Aber da wird gesagt, dieser große Stein wurde aufgestellt beim Heiligtum des Herrn. Was ist denn das Heiligtum des Herrn? Ein oberflächlicher Bibelleser denkt, das ist die Stiftshütte. Das transportable Heiligtum aus der Wüste. Aber das stand ja damals in Silo. Josua 18. Nicht in Sichem. Das Heiligtum des Herrn, dort bei der Terebinte, die ja schon in 1. Mose 12 erwähnt wurde, das ist dieser Ort, wo Abraham den Altar gebaut hatte. Und genau dort, einfach in den archäologischen Schichten, darüber stellte Josua diesen Stein auf. Und dieser Stein wurde ausgegraben bei den Grabungen in Sichem im 20. Jahrhundert. Genau diese Stelle. Im Buch der Richter wird dieser Stein nochmals erwähnt und auch das Haus Millo, ein späterer Götzentempel, und den hat man auch ausgegraben. Und dieser Stein steht genau dort vor dem Haus Millo. Und diese Steinaufschüttung, Millo heißt ja Steinaufschüttung. Es stimmt alles zusammen. Ist schon fantastisch. Dieser Stein steht dort in Nablus, wenn die Palästinenser wüssten, was der bedeutet. Und gut, wenn Sie wüssten, was der Stein bedeutet, dann könnten Sie sagen, ja gut, die Juden haben alle Rechte auf das Land verloren. Aber wieso kehren die jetzt wieder zurück? Und dann müsste man sagen, ja, und da unten, da sind die Schichten des Heiligtums von Abraham. Und dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, das war ein Gnadenbund. Gott hat verheißen, deine Nachkommenschaft bekommt dieses Land. Ohne Bedingung. Und so macht die Bibel klar, aufgrund des Bundes vom Sinai hat Israel sein Land verloren und wurde über alle Welt zerstreut, 2000 Jahre lang fast. Aber aufgrund des Abraham-Bundes gehen all die Verheißungen in den Propheten in Erfüllung, dass Gott sein Volk unverdienterweise wieder sammeln würde aus allen Völkern, um sie in ihr Land zu bringen. Hesekiel 36, Vers 24. Und dort wird ausdrücklich gesagt, es ist nicht wegen euch, sondern es geht um meine Ehre, dass ich euch wieder zurückbringe. Und so haben wir also hier ein ganz eindrückliches Zeugnis für die Wahrheit des Wortes Gottes in sich. Wenn das die UNO wüsste. Lektionen lernen von Ur bis Salem.